Mein Name ist Müller, ich komme von der Hochschere EG. Ich gehöre zum Vorstand der Hochschere EG und studiere ansonsten Medieninformatik in Emden und betreibe nebenberuflich Webhosting. Die Hochschere EG versucht, die Philosophie von Open Source oder freier Software, Open Source hört ihr nicht so gerne, habe ich gestern im Heißartikel gelesen, auf ein Wirtschaftsmodell zu übertragen. Und das haben wir vor 2 Jahren mal angefangen. Die Geschichte von Hostsharing begann eigentlich damit, dass einige Leute sehr unzufrieden waren mit bisherigen bestehenden Anbietern im Internetdienstleistungsbereich, also im Hosting-Bereich, weil Support entweder nicht vorhanden oder sehr mangelhaft war, weil technische Unzulänglichkeiten verschwiegen wurden. Und sie sind dann auf die Idee gekommen, dass man das ja vielleicht auch selbst in die Hand nehmen könnte. Und der Wunsch war da, offene Kommunikation zu führen. Das heißt, dass Fehler nicht verschwiegen werden, dass die Kunden mit einbezogen werden in die technische und auch finanzielle Entwicklung und dass es auch einen Know-how-Austausch geben kann. Die Ursprungsgruppe waren 3 Leute. Die erste Website ging im Mai 2000 ins Internet und ich bin ungefähr im August dann dazu gestoßen. Wir haben im Dezember 2000 dann die Gründungsversammlung gehabt und das halbe Jahr haben wir damit verbracht, zu gucken, wie wir das am besten umsetzen. Das heißt, wir haben uns verschiedene Unternehmensformen angeguckt, da sage ich später nochmal etwas dazu, und sind dann auf die Genossenschaft gekommen. Wir haben Funktionsmitglieder gesucht, eine Genossenschaft muss einen Vorstand haben, also ich gehöre dazu und dann der Michael Höning. Eine Genossenschaft muss einen Aufsichtsrat haben. Und das halbe Jahr wurde mit diesen organisatorischen Dingen verbracht. Wir mussten eine Satzung entwickeln für die Genossenschaft und auch die erste technische Infrastruktur schaffen. Und im Dezember 2000 war es dann soweit, da gab es die Gründungsversammlung in Hamburg und seitdem sind wir eine eingetragene Genossenschaft. War am Anfang Grundlage für freie Software, die Philosophie, offene Kommunikation, Mitbestimmung und Know-how-Austausch. Das heißt, alle Fakten werden offengelegt, soweit sie nicht Sicherheitsbedenken tragen oder aus datenschutzrechtlichen Gründen halt untersagt sind. Mitbestimmung, Einbeziehung der Kunden, also bei uns sind das dann halt die Genossen, die Mitglieder, dass sie halt ein Mitspracherecht haben in technischen und auch finanziellen Fragen und Know-how-Austausch, das heißt, keiner kann ja alles alleine machen, das heißt, gemeinsam lernen, sich zusammentun, gemeinsam ist man stärker, sich austauschen und sich dann dadurch natürlich auch gegenseitig fördern. Das sind also die Rahmenbedingungen, die wir hatten, die Grundlage erstmal unseres Wirtschaftsmodells war. Wie wir das Ganze umsetzen konnten oder umsetzen mussten, wussten wir zu der Zeit noch nicht. Dass sie diese 3 Punkte unabhängig von Personen übernehmen. Man muss extra Verträge machen, Die Gründung einer GmbH ist recht teuer, das ist ein Nachteil. Der Austausch oder das Ein- und Austreten von Mitgliedern geht auch sehr aufwendig, muss man Gesellschaftsverträge immer wieder neu machen. Die Gründungskosten sind extrem hoch, in der AG kam für uns auch nicht in Frage, weil wir das Ganze halt auf eine sehr solide, seriöse finanzielle Basis stellen wollten. Und wir sind dann hängen geblieben bei der Genossenschaft, weil die eigentlich das bietet, was wir machen wollten. Offene Kommunikation, Mitspracherecht der Mitglieder ist im Genossenschaftsgesetz verankert. Das heißt, es ist personenabhängig, auch wenn ich mal nicht mehr Vorstand bin oder Michael Löning, mein Kollege, nicht mehr Vorstand ist, ist an diesem Ding nicht zu rütteln. Es kann von keinem genommen werden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, um auch Einflussnahmen von außen halt zu verhindern. Ich habe mal versucht, das ein bisschen gegenüberzustellen. Genossenschaft und freie Software. Im Genossenschaftsgesetz gibt es ein gesetzlich verankertes Mitspracherecht. Letztlich gegenüber freie Software, offene Kommunikation, offener Austausch. Es gibt im Genossenschaftsgesetz mehrere Kontrollfunktionen. Das eine ist der Aufsichtsrat der Genossenschaft. Das ist der Genossenschaftsverband. Eine Genossenschaft wird einmal jährlich geprüft auf formale Korrektheit, auf finanzielle Korrektheit. Und die Mitglieder haben auch selbst einen großen Einfluss darauf, dass alles korrekt abläuft, weil der Vorstand auch alle Berichte, Finanzberichte, Entscheidungen begründen muss. Er ist rechenschaftspflichtig gegenüber den Mitgliedern. Das habe ich mal der offenen Kontrolle durch die Community gegenübergesetzt. Da sehe ich eine gute Entsprechung. Dann im Genossenschaftsrecht sind relativ einfache Ein- und Austritte möglich. Sehr formlos, nicht kostenaufwendig. Und es ist eine niedrige Einstiegsschwelle, dort mitzumachen. Die Genossenschaft ist in aller Regel mitgliederfördernd. Das heißt, sie kann ihre Mitglieder auch wirtschaftlich fördern, sie kann sie know-how-mäßig fördern. Das habe ich hier von der freien Software gegenüber übersetzt, Scratch Your Own Itch. Das heißt, grob übersetzt, entwickel das, was du halt gerne tun willst. Individuelle Gestaltung ist die formalen Dinge zu einer Genossenschaft gehören, wie die Satzung zum Beispiel, ist sehr frei formulierbar. Es gibt sehr wenige Punkte, die drinstehen müssen. Dazu gehört zum Beispiel die Aufgabe, also wofür eine Genossenschaft gegründet wird. Dazu gehört, dass man halt einfach den Namen angeben muss und eine Geschäftsadresse. Alles andere ist in aller Regel frei gestaltbar. Also man kann sie sehr individuell für die eigenen Zwecke entwickeln und nutzen. Das entspricht, denke ich, der Individualität der freien Software der anderen Seite. Dann der Genossenschaft kann ihre Mitglieder wirtschaftlich fördern. Das ist auch noch ein Punkt, was bei anderen Konstruktionen, Vereinskonstruktion nicht möglich ist. Da gibt es noch den wirtschaftlichen Verein. Der ist aber sehr, sehr schwierig in der Gründung und in der Umsetzung und auch sehr unflexibel. Das würde ich gegenüber der freien Software den Know-how-Austausch gleichsetzen. Dann hat die Genossenschaft geringe Gründungskosten und einen geringen Kapitalbedarf. Gründungskosten bestehen im Wesentlichen daraus, dass man einen Notar bezahlt, um die Unterlagen einzureichen, das sind ungefähr so eine Zahl 100 Mark, 150 Mark. Das sind sehr wenig. Und es kann halt eben jeder mitmachen, weil die Stelle sehr gering ist. Eine Genossenschaft, wie gesagt, komme ich später auch nochmal ausführlicher dazu, finanziert sich durch Geschäftsanteile und die sind natürlich auch frei bestimmbar. Das heißt, man kann selbst entscheiden, wie hoch der Geschäftsanteil sein soll. Bei uns ist er zurzeit 64 Euro. Da sehen wir viele Gemeinsamkeiten. Ich habe hier nochmal eine Sache aufgemalt, eine Schnittmenge, eine sehr große Schnittmenge, nochmal zur Verdeutlichung der einzelnen Punkte, dass Genossenschaft und freie Software doch sehr eng zusammenhängen. Unser Schluss war dann halt, dass wir eine Genossenschaft gründen. Mitbestimmung, Transparenz, Kontrolle, Wahrung der Philosophie freier Software. Das können wir so übernehmen und die tragfähige Rechtsform ist für uns die Genossenschaft. Sein. Bei uns hat ja ein halbes Jahr gedauert, weil angeblich die Arbeitsbelastung am Registergericht in Hamburg sehr groß war. In anderen Städten geht das etwas schneller. Aber es gibt noch den Vorteil, dass man aus viele Dinge, die man häufig mal ändern muss, weil sich das Geschäft halt ändert oder sich die Verhältnisse in der Genossenschaft ändern, kann man in Geschäftsordnung auslagern. Das haben wir auch gemacht. Eine Besonderheit gibt es bei uns, das ist die virtuelle Mitgliederversammlung. Normalerweise ist der Entscheidungsprozess so, dass das Mitbestimmungsrecht der Mitglieder nur an der Generalversammlung ausgeübt wird, die einmal im Jahr stattfindet, also mindestens einmal. Man kann natürlich auch mehrere Veranstaltungen der Generalversammlung veranstalten, aber das macht in der Regel wenig Sinn, weil es organisatorisch sehr aufwendig ist. Man muss die Leute auch zusammenbekommen. Das ist bei uns fast unmöglich, weil unsere Mitglieder über das gesamte Bundesgebiet verteilt sind. Es gibt auch zwei, die sitzen in den USA und es gibt auch welche, die sitzen in der Schweiz. Für die wäre das also nicht möglich, an Beschlüssen teilzuhaben, mitzugestalten. Und da gibt es einen, haben wir einen rechtlichen Trick angewendet. Wir haben in der Satzung reingeschrieben, dass wir, vereinfacht gesagt, unsere Entscheidung über die elektronische Kommunikation nutzen und haben eine Geschäftsordnung für eine sogenannte virtuelle Mitgliederversammlung erstellt. Der Vorteil ist, die Geschäftsordnungen müssen nicht dem Registergericht vorgelegt werden. Sie spielen für das Gericht keine Rolle. Und da haben wir festgelegt, dass wichtige Beschlüsse vor einer Generalversammlung durch die virtuelle Mitgliederversammlung entschieden werden. Die Generalversammlung nur die Beschlüsse dieser virtuellen Mitgliederversammlung bestätigen darf und mehr nicht. Sie kann sie ablehnen, aber dann muss der ganze Prozess wieder zurückgehen und die Mitglieder müssen das dann neu diskutieren und neu entscheiden. Bitte, ja.
Das Verständnis, also die virtuelle Mitgliederversammlung habt ihr nachträglich in eure Geschäftsordnung aufgenommen, die auch als Unternehmen ist?
Nein, wenn ich das in Frage richtig verstehe. Wir haben in unserer Satzung reingeschrieben, dass wir vor der Generalversammlung eine virtuelle Mitgliederversammlung vorgelagert haben. Das heißt juristisch etwas anders, aber vereinfacht gesagt. Und das war in der ersten Fassung schon drin, ja. Und der Trick ist halt, normalerweise geht das nicht. Normalerweise würde man sowas nicht genehmigt bekommen vom Registergericht. Da das Ganze aber in einer Geschäftsordnung ausgelagert ist, die das Registergericht überhaupt nichts angehen darf, das heißt, sie darf das überhaupt nicht prüfen, sie darf diesen Paragraphen eigentlich überhaupt nicht angucken, können wir das halt so machen. Und diese virtuelle Mitgliederversammlung sieht halt in der Realität so aus, es läuft über Mailinglisten bei uns zurzeit, dass halt eben gesagt wird, so, jetzt ist eine virtuelle Mitgliederversammlung, es gibt die und die Anträge, dann kann man diskutieren, man kann auch Anträge nachreichen, dann wird abgestimmt über einen gewissen Zeitraum, das ist halt auch festgelegt in der virtuellen Mitgliederversammlung, man kann natürlich auch Widerspruch einlegen gegen das Ergebnis, und wenn das alles überstanden ist, werden diese Ergebnisse in die nachfolgende Generalversammlung eingebracht. Das hat halt den Vorteil, dass wirklich alle Leute, die mitentscheiden wollen, das auch tun können, egal wo sie sind. Ja, ist normalerweise persönlich. Es ist bei uns aber so konstruiert, dass zur Not auch zwei Leute diese Generalversammlung durchführen können. Weil, das ist ja auch nichts Schlimmes, weil sie darf ja nichts anderes tun, als die Entscheidung aus der virtuellen Mitgliederversammlung zu bestätigen. Mehr darf sie gar nicht machen. Sie kann die ablehnen, aber das nützt nicht so viel, weil dann muss das ganze Prozess wieder zurückgegeben werden.
Weil diese Einbestimmung nur bestätigen darf, das steht in der Satzung.
Ja. Und in der Geschäftsordnung für die Generalversammlung gibt es ja auch noch.
Genau.
Ja. 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 Also die Satzung, Geschäftsordnung ist auch, steht alles bei uns auf der
Satzung und Geschäftsordnung.
Ja, ist alles, steht alles bei uns auf unserer Webseite. Kann ja vielleicht nochmal anmachen. Da habe ich nämlich vergessen, drauf aufzuschreiben auf die Internetseite. Ja. Und ist alles verfügbar. Bei uns stehen auch die Jahresabschluss 2001, ist auch offen verfügbar. Bis eben auf die Teile, die datenschutzrechtlich nicht veröffentlicht werden. Aber sonst ist alles öffentlich. Es gibt auch verschiedene Mailinglisten, wo man sich auch nachfragen kann. Aber das kann man sich dann im Netz anlegen. So, waren noch mal Fragen? Soweit verstanden worden?
Ja, natürlich. Eine Frage, ja. Sind sieben Mitglieder notwendig?
Ja.
Und plus zwei Vorstand?
Nee,
plus zwei.
Achso.
Davon zwei Vorstand,
ja.
Drei
Mitglieder
aus.
Ja. Ja. So ist zurzeit die Gesetzeslage. Es gibt Bestrebungen, das zu ändern, weil das Genossenschaftsgesetz soll reformiert werden. Ich weiß aber nicht, wie das ausgeht. Ich war letztes Jahr auf einer entsprechenden Tagung eingeladen worden. Die Herrschaften dort waren nicht sehr erfreut von meinen Vorschlägen. Also halt eben maximal ein Aufsichtsrat oder ein kommissarischen Aufsichtsrat vom Verband, vom Genossenschaftsverband, weil bei uns war das Problem, Aufsichtsräte zu finden. Also wir wollen ganz gerne Leute haben, weil wir können ja auch nicht alles. Und wir haben so eine Sache, die ja mittlerweile auch ziemlich groß geworden ist. Wir haben zurzeit 92 Mitglieder ungefähr, die halt zum Beispiel betriebswirtschaftliches Know-how von außen mit reinbringen. Das ist halt, ist uns nicht gelungen, da wirklich richtig gute Leute zu finden, die halt wesentlich besser sind als wir. Das ist also ein echtes Problem, weil wir natürlich auch nicht zahlen können im Moment. Wir machen das alles ehrenamtlich, aus Idealismus, aus Lust an der Sache. Es ist zwar geplant, irgendwann, dass man auch für die, wenn man sich da aktiv ist, bei Busschäden, auch etwas Geld bekommt. Aber im Moment ist das noch nicht so. Das wird nächstes Jahr mit Sicherheit auch noch nicht so sein. Weil das, was wir erstmal reinkriegen, in die technische Infrastruktur investieren.
Ja.
Konsumgenossenschaften in Hamburg. Die sind auch Gott sei Dank sehr kooperativ. Ihr habt ja andere Erfahrungen in Berlin gemacht. Und das kann man sich halt auswählen, muss in einen Verband rein. Weil diese Genossenschaft, Genossenschaftsgesetz, Mitspracherecht, diese Sachen, das ist alles hoch und heilig. Das ist so ein heiliger Gral. Ich meine, ist ja auch richtig so. Ne? So, da wird schon sehr aufgepasst. Ja. Und man muss die ganzen Abstimmungsprotokolle, das muss man alles einmal im Jahr abgeben, das wird alles kontrolliert. Ja, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, hier der Mitgliederversammlung, habe ich, glaube ich, den Geschäftsordnung jetzt ausreichend erklärt. Das sind, glaube ich, die Fragen, falls Sie das erklären. Generalversammlung gibt es natürlich auch eine Geschäftsordnung für. Im Wesentlichen das, was ich gesagt habe. Vorstand hat natürlich auch eine Geschäftsordnung. In der Geschäftsordnung hat die Mitglieder nichts zu sagen, sondern das macht der Vorstand selber. Bei uns, wir haben das halt so gemacht, wir haben uns eine aufgestellt und haben halt gesagt, was sagt ihr dazu? Habt ihr da was dran auszusetzen? Haben die halt da auch mit Sprachrecht gegeben. Das wollen wir ja halt so. Da steht halt im Wesentlichen drin, wie wir unsere Arbeit organisieren, dass wir Vorstandssitzungen abhalten, dass wir berichtspflichtig sind gegenüber dem Aufsichtsrat, solche Dinge, und auch, dass wir bei größeren Entscheidungen verpflichtet sind, die Mitglieder mitsprechen zu lassen. Weil es ist natürlich so, trotz Mitspracherecht, der Vorstand ist persönlich haftbar für das. Also ich bin für das, was bei Rundstrecken passiert, zusammen mit Michael Löning persönlich haftbar. Das heißt, es gibt natürlich manchmal Punkte, bis jetzt waren sie nicht da, aber es kann natürlich Punkte geben, wo der Vorstand sagen muss, halt, stopp. Das geht nicht, das können wir aus verschiedenen Gründen nicht machbar, weil ich sonst zahlen muss oder etwas geht. Das sind halt dann die Grenzen. Das kann natürlich manchmal ein bisschen, glaube ich, dann schwierig sein, weil ein einzelnes Mitglied nicht unbedingt den Gesamtüberblick über Russschäden gesamt hat. Weil die ja auch immer nur aus einer ganz bestimmten Ecke und Spalte meistens kommen. Wir ja auch nicht wissen, was die vorher gemacht haben. Ich kenne die meisten auch gar nicht persönlich. Das ist ein kleiner Kreis von 10 Leuten, den ich vielleicht mittlerweile kenne, die ich mal gesehen habe. Aber der Rest läuft nur übers Internet. Das wäre eine Investition, also das ist zum Beispiel jetzt der Ruf laut geworden, dass wir doch mal eigene Server nochmal zusätzlich brauchen sollen, um Dedicated zu bieten. Dedicated Server, und das können wir halt im Moment nicht machen, wenn wir finanziell nicht haben. Sagen wir halt Stopp. Oder wenn jemand was auf der irgendwas veröffentlicht, was in der Mailingliste nicht reingeworden ist, zum Beispiel. Da hatten wir auch schon mal eine Diskussion. Da sagen wir dann halt auch Stopp. Und dann, das geht nicht, weil Datenschutz oder sonstige Sachen werden da berührt, und das können wir dann nicht machen, und da haben wir es halt begrenzt. Aber bisher ging das alles noch sehr gut, muss ich sagen. Also auch für die 92 Leute sind ja schon sehr viel. Es diskutieren auch welche noch mit, die nicht Mitglied sind. Also vielleicht kommt man da auf 105 oder so, vielleicht auch 110 mal mitreden. Aber bisher hatten wir da Gott sei Dank keine Lösung. Nehmen. Das wird sich natürlich ändern, je mehr Leute das werden. Ja, das ist ja nicht anders als wie in einer Welt. Oh, ist ja keine halbe Welt, in dieser Stellen sind. Sondern auch viele volle Eierkunden. Ja, Aufsichtsrat hat auch eine Geschäftsordnung, muss er haben. Macht der Aufsichtsrat selber. Und der Aufsichtsrat war ein bisschen schlaff. Der hat noch keine gemacht. Das muss er jetzt aber tun. Und dann gehört dazu noch, Grundlage ist natürlich die Betriebsordnung. Hat nichts jetzt mit der Genossenschaft zu tun, gehört aber auch zu dem Rahmen, in dem man sich bei Russschäden bewegt. Da werden in erster Linie Sachen festgeschrieben, Serversicherheit, dass man keine Skripte laufen lässt, wie in Serveralarm legen, Sicherheitssachen werden da festgelegt und so weiter. Betriebsordnung wird demnächst auch nochmal umgestaltet. Wir werden das aufteilen in der AGB, mit Leistungsbeschreibung und in eine Betriebsordnung, weil das momentan ein sehr komplexes Gebilde ist. Das ist unser erstes gewesen. Mittlerweile haben wir ein bisschen mehr Erfahrung, dass wir da besser fahren. Das ist der formale Rahmen, in dem wir uns bewegen. noch, kann ich noch mal sagen, es gibt den Status der Vorgenossenschaft. Das ist, wenn man seine Gründungsversammlung abgehalten hat, die Unterlagen beim Registergericht eingereicht hat, hat man den rechtlichen Status einer Vorgenossenschaft. Und das heißt, man kann dann die Geschäfte aufnehmen. Vor der Gründungsversammlung würde ich dazu nicht raten, weil es bestreben und weil es Tendenzen bei den Gerichten gibt, wenn die davon erfahren, dass man vor der Gründungsversammlung die Geschäfte aufgenommen hat, dann wollen die den Geschäftsverlauf, die Geschäftsberichte sehen. Und weil das nie mit dem Geschäftsplan übereinstimmt, gibt es Genossenschaften, die seit 10 Jahren als Vorgenossenschaft sind und sich nicht richtig gründen können. Weil die verlangen, dass der Geschäftsplan mit der Geschäftsrealität übereinstimmt. Das ist ja kaum einzuhalten. Wenn das Registergericht die Genossenschaft in die Registerrolle eingetragen hat, ab dem Datum, dann ist es eine volle Genossenschaft. Zu empfehlen. Also wir haben ja schon ein bisschen was gemacht, bevor wir uns gegründet haben und waren halt im GbR, haben die formal aufgelöst und sind dann direkt in der Genossenschaft übergegangen und dann gab es halt eben auch halt nicht die Probleme. Weil sobald mehrere Leute etwas zusammen tun, sind sie in der GbR. Ob sie zusammen kegeln gehen oder sonst was machen, sind sie ja in der GbR. Die haben wir dann auch aufgelöst und. Ich habe jetzt nochmal kurz die Entscheidungsstrukturen skizziert, wie es bei uns in aller Regel funktioniert. Wir kommunizieren zurzeit über Mailinglisten und News. Das ist ein System, das ist gekoppelt. Und also Mails gehen in die News rein und News gehen auch in Mails rein, sodass da auch erstmal zwei Inhaberseiten gebildet werden können. Geplant sind noch Webforen, aber das Ganze soll dann eben auch austauschbar sein. Das ist dann technisch nicht so einfach, dass da jeder seine Vorlieben dann nutzen kann. Also Diskussionsphase. In der Diskussionsphase kristallisiert sich dann mit der Zeit ein Meinungsbild raus. Kommuniziert wird das Ganze über Mailinglisten oder halt News zurzeit. Dann gibt es, man muss ja nicht zu jeder Entscheidung, die man trifft, muss man die virtuelle Mitgliederversammlung machen, weil die dann zwingend in einer Generalversammlung endet. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, das hat mal am Anfang des Jahres, es ging darum, dass wir hatten am Anfang in den USA Rechner gemietet, die wollten da weg, weil da Probleme hatten. Und da haben wir dann zum Beispiel ein Meinungsfreund gemacht. Also das heißt, was meint ihr dazu? Wir wollen aus den USA weg und wir haben Kosten jetzt hier im Rechenzentrum in Berlin bei der DSPDB. Und was meint ihr dazu? Finde ich das gut? So, und da haben wir dann halt ein Meinungsfreund gemacht. Das heißt, die Leute äußern sich, dann sehen wir auch ein faires Meinungsbild und können dann sagen, okay, die meisten Leute wollen das. Weil man kann nicht jede Entscheidung im Tagesgeschäft über eine Generalversammlung machen. Zum eigentlichen Arbeiten. Die Generalversammlung ist eigentlich dafür da, dass der Geschäftsbericht verabschiedet wird, dass der Vorstand entlastet wird und auch der Aufsichtsrat entlastet wird. Und für Satzungsänderungen. Das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte. Oder halt Aufsichtsratswahlen. Also wir haben jetzt auch eine gehabt, die schon durch die virtuelle Mitgliederversammlung gegangen ist und da wird im Dezember noch eine Generalversammlung folgen. Aber so andere Entscheidungen, kleinere Sachen, gehen halt, werden besprochen, diskutiert und wenn man gegebenenfalls, wenn wir kein klares Meinungsbild feststellen können, wird Meinungsfolge gemacht oder ein Mitglied meint, dann müsste einer machen, dann wird das halt gemacht, das kann er auch selber machen, das müssen wir nicht mehr machen. Ja. Weil wir können ja eigentlich nur tun, was die Leute wollen. Und was nicht, kriegen wir was auf den Deckel. Oder die Mitglieder können auch sagen, wir wollen die Nummer dann nicht mehr haben, weil er noch nur Blödsinn da. Die können mich auch abgeben. Und Und rechtliche Grundlage ist dafür die Satzung in dem Artikel. Dann Entscheidungsphase, virtuelle Mitgliederversammlung. Da gibt es dann Entscheidungskreuz, das heißt, da werden richtige Anträge gestellt. Da muss bei bestimmten Fragen auch bestimmte Mehrheitsverhältnisse existieren, damit sie bejaht werden. Und als Grundlage ist da die Geschäftsordnung der virtuellen Mitgliederversammlung und auch letztendlich wieder die Satzung für das Büro. Und ja, die ganz große Beschlussphase ist dann halt auf der Generalversammlung, nach der virtuellen Mitgliederversammlung angerufen wird, wo die Leute sich dann treffen, dann die Anträge beschließen oder halt nicht. Bisher haben sie es immer beschlossen. Und Grundlage rechtlicher Rahmen ist Geschäftsordnung, Generalversammlung und Satzung. Das sind, ja.
Wie groß ist so die prozentuale Beteiligung der Generalversammlung?
Also in der Generalversammlung waren wir im Schnitt 10 Leute von jetzt 92. Also die letzte war im Juni, da waren wir zu 7. Und wir haben es bisher mal in Hamburg gemacht, wir haben aber auch zum Beispiel festgelegt, dass es auch woanders sein kann. Es muss nicht immer in Hamburg sein, wenn unsere Geschäftsadresse ist. Aber es ist für viele Leute eben auch ein sehr langer Anfahrtsweg. Ich denke, das ist auch damit zu tun. Wir wollen für nächstes Jahr haben wir geplant, dass wir da auch einen Rahmenprogramm anbieten, also Vorträge über Servertechnik, über Hosting, so was halt im Rahmen passt, um das auch ein bisschen attraktiver zu machen. Und die Beteiligung an der virtuellen Mitgliederversammlung, die hat sich gesteigert. Und wir hatten bei der letzten, da war gut 50% der Leute an sich beteiligt. Das fand ich schon sehr gut. Auch Leute, von denen wir sonst nie etwas hören, die sich nicht an Diskussionen beteiligen. Das scheint mir schon eine sehr gute Beratung zu sein, für jeder zweite da mitmacht. Was wir jetzt nochmal machen wollen, ist, dass wir nochmal eine Umfrage machen, was wir im Vorstand her besser machen können oder anders machen können, um da noch ein bisschen mehr auszuprobieren. Weil es ist ja nicht, also ich will das auch nicht, weil die Leute sollen das selber entscheiden, was sie wollen. Ich will das auch gar nicht, für mich nicht immer alles vorkommen. Also solange das halt im finanziellen, rechtlichen Rahmen bleibt, sollen die Mitglieder halt entscheiden, wo das hingeht und nicht allein. Das ist nicht mein Anliegen.
Auf den Meldelisten bist du schon drin, wenn
als Daten, das heißt auch Sicherheitsfragen, die man da nicht so unbedingt rausbesorgen möchte. Also wenn es irgendeine Sicherheitslöcher geben sollte oder so, muss man ja nicht ins Weltall pusten. Oder eben datenschutzrechtliche Sachen, das sind nur Mitgliederliste. Mitgliederliste zum Beispiel, Geschäftsanteil und Adressen und sowas alles, das ist kein was anderes dürfen. Das geht immer nicht wieder. Und wenn du halt deinen Geschäftsanteil zahlst und Beitrittserklärung verschrieben hast, dann kommst du auch das Mitglieder drauf. Aber alles andere, also wir haben viele verschiedene, wir haben Supportliste, eine globale, allgemeine Sachen, eine Technikliste, eine Liste für unsere Website, kannst du überall mitmischen. Ohne müssen wir zu sagen. Naja, Geld verdienen tut man ja dadurch, dass die Pakete so kalkuliert sind, dass auch eine Überschüsse entstehen sollen. Also wir sind halt jetzt so weit, dass wir einen kleinen Überschuss haben, und den haben wir auch schon wieder verballert, weil wir halt unsere Rechnerstruktur wesentlich schneller aufgebaut haben, als wir wollten, weil das notwendig war. Ja.
Beteiligung am Kapitalbedarf. Die Mitglieder zahlen halt Geschäftsanteile.
Und sie bekommen halt Überschüsse, wenn Überschüsse da sind. Wir haben noch nicht genau entschieden, wie wir das machen, wenn Überschüsse da sind, wie die verteilt werden. Die Grundidee, wie wir das machen wollen, ist, dass erstmal die Leute Geld kriegen, die auch arbeiten. Und dann erst in zweiter Linie die Leute, vielleicht mal die Überschüsse gelohnt werden, zwar Kapital geben, aber halt, alles besteht die Möglichkeit, dass Überschüsse da sind, das entsprechend dann zu verzinsen oder sonst wie zu machen. Das heißt, du kannst deine Einlage kann irgendwann auch mehr wert sein. Kann natürlich auch auf Null gehen, ja sicher. Ja, und die Aktie ist kleiner, das heißt, es ist immer so schön.
Das heißt, wenn man da aus dem Fixen zurück.
Ja, also zum Beispiel letztes Jahr haben wir keinen Überschuss gehabt, das ist plus minus Null. Das heißt, meine Anteile sind nichts wert. Wenn ich sie jetzt rausziehen würde, würde ich nichts wert.
Ich sage dann, wenn das angezeigt wird, dann ist es dann vielleicht alles.
Ja.
Also das muss die erste Auseinandersetzung stattfinden, wenn man solche Anteile auch bezahlen kann, damit man auch berechnet, was dann bei der ist. Aber einfach, weil ich das immer umstellen würde, wenn ich genau klar ein anderes Motiv, die Anteile geben zu lassen.
So, wenn ich das halt gucke, das ist halt für jemand anders überleben zu lassen. Vergessen. Und das haben einige auch schon gemacht. Ja, finanzielle Struktur. Also wir haben halt Mitglieder sind natürlich auch an den Kosten beteiligt. Das heißt, auf der einen Seite Kosten decken Nutzungsentgelte. Wir machen keine Mischteilung dazu, nur ganz, ganz, ganz wenig. Und zwar in den Bereichen, wo es um Centbeträge geht oder wo es halt von der buchungstechnischen Seite extrem aufwendig wäre, das wirklich bis auf den letzten Cent auseinanderzunehmen. Das Grundprinzip ist, möglichst keine Mischteilung dazu. Zahlen und Ursachen. Also nicht so wie bei Strato, 10 GB inklusive, ja, und der eine nutzt 100 MB im Monat, der andere 5, der dann nur 10 GB nutzt, wie ich aus, weil ich das dann nicht mehr rechne. Und die Leute zahlen das, was sie tatsächlich verbrauchen. Das geht technisch auch sehr gut, also Traffic ja sowieso. Probleme gibt es zurzeit noch bei den Mails. Technische Probleme kann ich im Detail aber nicht erläutern, wenn der Interesse daran hat, möge bitte auf unsere Listen nachfragen. Zweite Punkt, Beteiligung am Arbeitsbedarf, da sehe ich auch gerade einen Fehler, das muss nicht heißen eigene Konfiguration, sondern eigener Hoster. Also man bekommt ein Paket, und sobald es ein eigener Hoster bekommt ein Paket, das kann man sich beliebig einrichten, wie man es möchte. Ein Mailinglisten laufen lassen, muss man sich aber selber einrichten, die Mailinglisten. Man kann auch Content-Management-Systeme laufen lassen und so weiter. Aber man muss sie sich selber halt einrichten.
Kostenrichtlinie ist eigentlich
die Traffic und natürlich die Grundgebühr für das Paket, weil es muss ja Zahlzertifikat auch für Speicher. Ja. Weil die Rechner, entweder haben wir sie bezahlt, gekauft oder wir haben sie gemietet. Das muss auch bezahlt werden, die sie wieder angeben. Weil wir ziehen im Monat mehr oder weniger höher bei Traffic. Das müssen wir auch bezahlen. Und das sind Sachen, die da alle drin stecken. Aber du hast wesentlich mehr von der technischen Seite, doch das ist heute ja nicht so der Schwerpunkt, aber du hast einfach wesentlich mehr Möglichkeiten. Du kannst, abgesehen von eigenen Skripten, kannst du extern mal SQL und dem machen. Das, mehrere Datenbanken nutzen. Also ich glaube, 20 User kannst du eigentlich und eigene Mailinglisten kannst du laufen lassen. Typo 3 kannst du laufen lassen. Das ist ein Content-Management-System. Und. Dann kannst du auch Speicher dazu bauen. Du kannst eine eigene HTTP in den Kopf haben. Das heißt, hast du fast einen eigenen Webserver, was du damit machen kannst, wenn du dich eigentlich auskennst, weißt du, ohne dass du einen eigenen Server hast. Also der zweite Problem, die ganze Möglichkeit, die man hat, ist natürlich, wenn man so eine HTTP-Conf hat, wo man also alles vom Webserver quasi fast selber einstellen kann, dass man das Ding ja auch warten muss. Das heißt, man muss die ganzen Security-Ankündigungen ruhig lesen, man ist permanent dabei, seine ganzen Updates zu machen und so weiter. Hier sind aber mehrere Leute, die das machen. Das heißt, man muss das nicht alleine machen, man muss das nicht einfach alles alleine achten, was jetzt die Server-Umgebung, die Rechner-Umgebung angeht. Sondern man kann das auch das mit anderen zusammen. Und das vergessen viele Leute, wenn sie da Root-Server von, was weiß ich, für 50 Euro oder 25 Euro im Monat kriegen. Das gehört alles dazu. Backups gehören dazu. Und so weiter und so fort. Und das, also es sind nicht immer nur die Features, die da dran
sind. Wie sieht das in der Verantwortung aus, wenn es Parteien hat? Da kann man auch wirklich dann sicherheitssicher auch umlassen.
Ja, sind diese, da sind ein paar Sachen bei, also die Option, die heißt jetzt, ich glaube, Options kannst du nicht nutzen, weil du da halt eben ein Alpha geht, wie du kannst, das geht.
Also PHP ist immer mit Alpha.
Nein. PHP läuft natürlich nur safe. Wenn das nicht so, dann kann man Alpha geht, und das geht natürlich nicht. Das ist klar.
Also wenn man das falsch macht, dann geht
Alpha. Ja. Also dass man deine Server unterweist, ist schon. Ist auch schon passiert, aber wir sind dabei, auf FreeBSD DLs zu machen, zu entwickeln als Produkt. Und das sind dann quasi, dann kann man richtig als Produkt
machen.
Ja. Aber das ist noch nicht so weit. Das kann man
nicht alles machen.
Ja. Genau. Gut, das heißt, wir teilen den Arbeitsbedarf. Eigene Konfiguration, da wird uns nicht so gern gehört, jetzt mal was auf die funktionellen Sachen. Dann würde ich natürlich auch eine Kostenfreiheit dazu, wenn die Leute das selber machen und sie erhält alle Jahre selber einbringen und so weiter. Wir haben auch keine Webfreundschaft früher bis jetzt, arbeiten mit einfachen ASCII-Dateien und das funktioniert auch sehr gut. Und die sagen, ich kann das überhaupt nicht verraten, mit Unix oder Linux. Sagen wir ja, komm, wirst du erklärt, sehr umfangreiche Kommunikation bei uns. Bisher funktioniert das auch nicht. Also die Leute, die sagen, ich habe das erste Mal, stehe ich nicht alleine da, sondern kriege ich noch ein Paket, das funktioniert auch. Wenn da was schlicht wird, dann zeigt es nicht. Aber das wird nicht weiter.
Wie ist denn das rechtliche Verantwortung?
Das rechtliche Verantwortung, ja.
Ich sage nicht, dass so weit sind wir alle, aber ich bin froh, dass es sich dabei geschlafen wird.
Weil es auch ein bisschen machbar ist. stärken müssen.
Wir auch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Genossenschaft ist immer erklärungsbedürftig. Also, da kann keiner aus dem anfangen. Das ist ein bisschen, ja, weil die halt dann irgendwie bei IDR oder so Entwicklung denken, das ist einfach, was denen dazu einfällt. Ja, und letztendlich sind das Leute, für uns ist es man 15-jährige Schüler ein, bis hin wahrscheinlich fast zu retten oder so.
Die erste Genossenschaft lange vor Karl Marx.
uns, dass die, das, die uns hier konkret diese Sachen da in den Kopf geworfen haben, das waren Schüler. Also, da habe ich dann auch mal gesagt, dass sie halt scheinbar lernt nichts mehr in der Schule. Ich weiß nicht. Ja. Also es steht bei uns auch in der FAQ drin, was hat das mit dem Kommunismus zu tun.
Also Marx war nicht geschlossen. Also der ganze Bereich der Gemeinschaft, die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber jetzt, was wir jetzt das Leben dieses frustrierende Finanzkapital haben, das war das Arbeitsplätze ausmacht, das war noch die Funktion, die das vielleicht nicht das müsste eigentlich nur die Gesellschaft.
Weil, und zwar ganz wichtig, weil kriegst die Banken im Nacken. Sobald du da, wenn du jetzt sagst, gut, wir pommern da rein, wir nehmen Kredit auf und kaufen zig Rechner, ja, dann gehen die nicht weg. Du weißt doch erstmal eigentlich überhaupt nicht, ob das dein Produkt ankommt. Da kannst du noch so viel überlegen und lesen in den einschlägigen Foren, dir da Meinung anhören. Wenn dir das tatsächlich keiner abnimmt, dann nützt dir das alles nichts. Deswegen sind wir auch sehr vorsichtig. Auch mit diesen Dedicated Servern, dann wäre es mal für deine Bank bestimmt. Ja, lieber erstmal ein paar andere Sachen machen. Es kommen jetzt langsam vereinzelt Nachfragen, weil die Leute bei uns hosten. Und letzte Woche kam auch eine nach dem Dedicated Server. So, aber gut, man muss sagen, Moment, geht halt nicht. Aber man kann ja nicht alles haben. Man muss das wirklich langsam aufbauen. Jetzt in Berlin sind das drei. Dann steht noch einer bei Hetzner, der nimmt uns als erstes gemietet, als zweiter DNS und ein bisschen als Testserver noch. Backup, ich weiß nicht, was wir jetzt im Prinzip machen, was wir ausprobieren, glaube ich. Also wir haben noch vier noch.
Ich würde gerne noch auf diese vier Beispiele gucken. Also wie habt ihr das konkret gemacht? Also, Konzept gehabt, ja, damit die Menschen angerufen.
Wir haben es, ja, wir haben es
auch und können da gerne.
Ja, wir haben es, es gibt auch ein dazu, was wir uns dann erstmal angelesen haben, wie man das überhaupt macht. Dann haben wir uns überlegt, was da alles rein muss, haben das so wie wir dann ausformuliert und sind dann nach Hamburg gefahren. Und wir haben dann wegen der Satzung bei dem Dr. Böschen zwei Sitzungen gehabt. Wo er dann unsere Sachen dann gesagt hat, ja, das könnt ihr nicht, wegen so und so, das könnt ihr vielleicht doch. Und da muss er sich selber dann vielleicht schlau machen, und sind wieder zurückgefahren, das mit den Leuten besprochen und sind dann wieder hin und war das dann. Ja, man zahlt ja auch einen Mitgliedsbeitrag an den Verband. Also in unserem Fall ist der, ich glaube, wir zahlen 200 Mark im Monat. Zu dem, was wir bekommen haben von denen, lohnt sich das. Ich meine, es ist eine 20-Mitgliedschaft. Ja, weil die prüfen einen auch und man bezahlt dann halt, wenn man es schlau anstellt, braucht man die Prüfung nicht bezahlen. Weil durch den Mitgliedsbeitrag ist ein Großteil dieser jährlichen Prüfung abgedeckt. Und du kannst sie jederzeit anrufen. Das wir tun dann auch was für dich. Also jedenfalls war es bei uns halt so. Dann können wir da auch Probleme machen. Hostsharing.net www.hostsharing.net. Ja, der Prozess war letztendlich ein halbes Jahr.
So, also das war ein Jahr davon und
ja. Trotz unserer Probleme, die wir mal mit dem ausgezählt haben.
Ich würde noch mal kurz interessieren, wie viel Aufwand ist das, wenn wir jetzt für die Leute, die wir machen, im Vorstand ist? Hast du noch Zeit für was anderes?
Nee. Oder ist das? Nein, also ich mache meine Arbeit und mache eigentlich Hostsharing, sonst bleibt, also wo ich mein normales Geld, mein Brot mit verdiene, die Arbeit mache ich halt, ansonsten mache ich Hostsharing, ansonsten bleibt mir nicht über. Ja, also ich mache das eben bei.
Und die anderen, die das eben können?
Ja, das geht eben so weit, ja. Also mein Kollege ist Softwareentwickler bei Sun in Hamburg, der Star Office. So, und der hat natürlich zum Beispiel, also ich kann nicht immer, ich bin zwar auch sehr viel online, teilweise auch den ganzen Tag, aber manchmal muss ich auch, habe ich halt auch Termine außerhalb meines Büros und er hat halt eben natürlich den Vorteil, weil er ist halt online, weil er arbeitet halt den ganzen Tag. Und das ist natürlich immer ein Vorteil. Ja, aber das geht in die Freizeit rein. Das ist nur Freizeit. Aber es geht halt, wenn man das organisiert und geschickt verteilt, kann man das machen. Aber es ist schon eine Belastung, gerade wenn schwierige Sachen ausdiskutiert werden müssen und die Leute es nicht verstehen und dann hängst du nachts um zwei, weil da muss unbedingt nochmal drauf geantwortet werden. Das ist dann schon manchmal nervig, klar. Aber vom Strich macht Spaß. Also richtig, wirklich gute Erfahrungen habe ich bisher Gott sei Dank nicht gemacht. Also dass uns jemand wirklich richtig an den Kahn fahren wollte. Ja, würde ich erstmal so sagen, ja. Das kann natürlich immer ein Kompromiss sein, weil du weißt, dass vor Gericht ist es wie auf hoher See. So, das ist halt einfach ein Protestant. Weil es kann immer einer kommen und sagen, irgendwas auskramen und das irgendwie zum Gericht tragen. der meint, er müsste jetzt etwas tun und wie solche Sachen da letztendlich ausgehen, keine Ahnung. Also ich bin in meinem Sinn verantwortlich für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung. Eine nicht ordentliche Geschäftsführung nachgewiesen sind, zu der wir verpflichtet sind, laut, ich weiß nicht, Buchführungsgesetz oder wie es heißt, dann kann man schon Konsequenzen anführen. Das ist genauso mit der Bank zum Beispiel, wir haben kein Dispo bisher. Und die Bank will, dass einer von uns beiden dann persönlich für das Dispo haftet. Vortrag gerne beenden kann, weil die Chance, sie nochmal erst zu erkennen.